von den bösen Weingärtnern. Und Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nehme. Dann nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn, den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unter uns sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen aus Psalm 118? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Danach trachteten sie, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Ein Lied klingt durch die Welt. Aus dem neuen Liederbuch singen wir Nummer 32, die Strophen 1 bis 3 und 6 und 7. Thank you. Liebe Gemeinde, letzte Woche unternahm ich mit meinem 9 Jahre alten Neffen eine Reise ins Technikmuseum Sinsheim. Sein größter Traum ist es, eines Tages als Astronaut die Weiten des Alls zu erkunden. Im Technikmuseum gibt es ein beeindruckendes 3D-Kino und dort wurde eine fesselnde Dokumentation über die Reparatur des Weltraumteleskops Hubble im Jahr 2009 gezeigt. Wir konnten uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen und schauten uns die Dokumentation an. Mit unseren 3D-Brillen auf der Nase fühlten wir uns, als würden wir selbst an Bord des Space Shuttles Atlantis ins Weltall fliegen. Das Space Shuttle raste mit atemberaubenden 28.000 Kilometern pro Stunde um die Erde. Und wir begleiteten die Astronauten auf ihrem waghalsigen Ausstieg ins All. Gebannt verfolgten wir, wie sie mit präziser Handarbeit das Teleskop Hubble wieder instand setzten. Während dieser spannenden Mission bot sich uns ein Anblick, der uns den Atem raubte. Die majestätische Erdkugel, die in ihrer ganzen Pracht vor uns schwebte. Wir konnten nicht anders, als sie voller Ehrfurcht zu bewundern. Es war eine sehr aufregende Reise für uns und als wir wieder auf der Erde ankamen und unsere 3D-Brillen abnahmen, waren wir einfach nur begeistert und erfüllt. Es ist sehr empfehlenswert, einmal selber diese Reise zu machen. Wissen Sie eigentlich, wann die Erde zum ersten Mal von außen, von Weltraum aus fotografiert wurde? Es war der 24. Dezember 1968, Heiligabend 1968. Und das Foto habe ich hier mitgebracht. Dieses erste Bild von der Erde nannte man Earthrise. Erdaufgang, wie Sonnenaufgang, Erdaufgang. Eigentlich war so ein Foto gar nicht vorgesehen. Bill Anders, Mitglied der Mannschaft im Raumschiff Apollo 8, erzählte im Rückblick: Ich hatte die Kamera deswegen in der Hand, weil wir die Oberfläche des Mondes fotografieren sollten, um nach möglichen Landeflächen für die nächste Mondmission zu suchen. Dann tauchte am Horizont plötzlich die Erde auf. Wir kamen, um den Mond zu erkunden, aber wir haben die Erde entdeckt. Das Bild lässt erahnen, wie bewegend dieser Anblick damals für die Männer gewesen sein muss. Diese kleine, blau-weiß geäderte Murmel, unsere Erde, wie eine Insel im unendlichen Schwarz des Universums. 46 Jahre später, 2014, beschreibt Alexander Gerst die Eindrücke seiner ersten Weltraummission. Theoretisch wusste ich alles. Aber wenn man dann von dort oben aus dem Fenster sieht, das Gefühl, der Blickwinkel, die Sichtweise, das ist schon faszinierend. Man erkennt, dass die Erde wirklich nur eine Ansammlung aus kosmischem Staub ist, über der eine hauchdünne Atmosphäre liegt. Wir leben auf einer kleinen, zerbrechlichen Oase. Der Blick von außen, zu sehen, wie verloren die Erde vom Weltall aus wirkt, das scheint ein ganz neues Bewusstsein dafür zu schaffen, wie schön und wie kostbar unsere Welt doch ist. Vom Wechsel der Perspektive und vom außerordentlichen Wert unserer Welt spricht auch unser heutiger Predigttext. Es ist ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium Kapitel 8. Da sagt Jesus, es ist so wie bei Mose. Er hat in der Wüste eine Schlange an einem Pfahl aufgehängt und hoch aufgerichtet. So muss ich am Kreuz erhöht werden, damit alle, die zu mir aufsehen, ewiges Leben finden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu richten, sondern um sie zu retten. Was sieht Gott, wenn er die Welt anschaut? Er sieht das, was uns täglich in den Medien begegnet und noch viel mehr. Gott sieht die Kriege und den Terror. Er sieht die verborgene Gewalt, die in vielen Häusern und an den Ecken von Schulhöfen ausgeübt wird. Gott sieht die Mauern und Zäune, die in den Köpfen und in den Herzen errichtet werden. Er sieht die Unwilligkeit, sich auf die Not anderer einzulassen. Er sieht, wie der Egoismus eine zerstörerische Macht ist, die immer wieder ein gutes Miteinander und echte Gemeinschaft zerstört. Gott blickt auf unsere Erde wie ein Künstler auf sein Kunstwerk, das von fremden Händen beschmutzt und zerstört wird. Gott sieht die Ausbeutung und Vernichtung seiner Natur. Er sieht, wie immer mehr Tierarten, Säugetiere oder Insekten durch den Menschen ausgerottet werden. Er sieht die Flut von Plastikkleinteilen, die sich durch das Wasser überall hin ausbreiten. Und was empfindet Gott dabei? Das ist nicht meine Welt. Das ist nicht mehr meine Welt. Und jetzt? Für einen Künstler wäre es naheliegend, das verdorbene Werk zu entsorgen und etwas Neues zu beginnen. Die Bibel sagt, dass Gott beim Blick auf die Erde aber noch etwas anderes spürt. Er spürt nicht nur Zorn und Trauer. Er spürt vor allem seine Liebe. Ihn durchströmt eine tiefere, allumfassende Liebe, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott sieht eine zerbrechliche Welt. Gott sieht die Menschen, die auf dieser Welt leben, mit all ihren Rissen, Brüchen und Wunden, die ihr Leben zeichnen. Und Gott spürt eine tiefe Verbundenheit mit ihnen, mit uns hier. Und Gott spürt, wie sehr er mit uns verbunden ist. Und er denkt wohl an seinen Traum vom Anfang der Schöpfung, eine Welt wie ein Garten, die Menschheit, eine Familie und jeder Einzelne in Freundschaft, im Vertrauen verbunden mit ihm, seinem Gott. Und so kam es, wie es am Ende von unserem Predigttext heißt, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu richten, sondern um sie zu retten. Gott wendet sich nicht ab von unserer kleinen blauen Kugel. Er taucht ein in unsere Atmosphäre und er geht immer weiter hinab, bis dahin, wo alle Kräfte, die verwunden und zerstören, ihn selber treffen. Gott am Kreuz. Gott am Kreuz, das war noch nie einfach zu verstehen. Das war schon immer ein Anstoß, ein Rätsel, ein Geheimnis. Die Bibel deutet das Kreuz als den stärksten Ausdruck von Gottes Zuneigung zu uns. Der Volksmund sagt dazu, Freunde erkennt man in der Not und Gott geht in unsere menschliche Not hinein. Ja, ein Gott, der mir wirklich nahe sein will, der muss auch wissen, was Schmerz und was Angst ist. Der Gott, an den wir Christen glauben, weiß das. Und es ist noch mehr. Das Kreuz ist nicht nur ein Ort, wo gelitten wird. Das Kreuz ist auch ein Ort, wo eine gewaltige Kraft freigesetzt wird. Gott sammelt hier alles Dunkle, das es in der Welt gibt, auf einen Punkt. Allen Hass, alle Neid, alle Gewalttätigkeit, alle Trauer, alles Versagen, alles, was wie ein Staubteppich über dieser Erde liegt, zieht der Gott, der am Kreuz hängt, auf sich. Er zieht es hinein in seinen Tod und löscht es dort aus. Am Kreuz vollzieht sich ein großer Reinigungs- und Heilungsprozess. Ich übernehme, sagt Gott. Er nimmt die Last ab, wie ein Freund bei der Bergtour den schweren Rucksack übernimmt. Er übernimmt, weil er sieht, dass sein Begleiter mit diesem Gepäck nicht mehr weiter kann. Nun misst Gott Zeit anders als wir. Für ihn ist die Erneuerung und die Heilung unserer Welt schon angebrochen. Sie ist bereits Realität. Und so betrachtet Gott unsere Welt durch die Linse seiner neuen Wirklichkeit. Wir erleben unsere Welt noch anders. Aber das Kreuz ist das Garantiezeichen dafür, dass wir schon jetzt zu Gottes Liebe gehören und dass wir Vergebung, Heilung und Neuanfang erfahren dürfen. Und wenn unser Weg hier zu Ende ist, dann werden wir mit hineingenommen in Gottes Zeitmaß. Dann werden wir leben in einer vollkommen schönen und geheilten Welt, in einer Welt, in der alles Gebrochene aufgehoben ist. Bis es soweit ist, stehen wir vor der Frage, worauf schaust du? Was ist deine Perspektive, aus der du die Welt, deine Mitmenschen und dich selber siehst? Jesus sagt, worauf wir schauen sollen, damit alle, die zu mir aufsehen, ewiges Leben finden. Auf Jesus schauen. Worauf richten wir unseren Blick? Schauen wir auf Jesus oder ignorieren wir ihn und schauen lieber an ihm vorbei? Es macht einen Unterschied, worauf wir schauen. Es hat Wirkung, auf was wir schauen. Ein Blick aus der Raumkapsel auf unsere Erde verändert etwas mit einem Menschen. So haben wir es von Alexander Gerst gehört. Und wenn ich meine Gedanken und meine Aufmerksamkeit auf den Gott richte, der die Welt und mich bis zur Selbstpreisgabe liebt, dann verändert das mein Leben im Innersten. Wenn ich dann jeden Morgen im Spiegel schaue und dabei einen von Gott geschaffenen und über alles geschätzten Menschen sehe, welche Freude über mich selbst und welche Gelassenheit im Umgang mit meinen Schwächen werden dadurch möglich. Und wenn ich jeden Tag versuche, die anderen, auch die Schwierigen und die Fremden, als die mir von Gott gegebenen Geschwister zu sehen, dann wird mein Umgang mit ihnen von einer neuen Offenheit und einer neuen Bereitschaft zuzuhören geprägt sein. Und wenn ich Gott bitte, mir die Augen zu öffnen für die Schönheit und Einmaligkeit seiner Welt, in der ich leben darf, dann werde ich noch viel genauer prüfen, wo mein Verhalten zur Gesundung unserer Erde beitragen kann. Wenn wir auf den liebenden Gott schauen, dann wird die Liebe in all ihren verschiedenen Facetten größer werden in uns und um uns. Und die Liebe, sagt die Bibel, ist das, was ewig bleibt. Ja, die Liebe. Aus Liebe heraus hat Gott gehandelt. Gott hat den Toten, Gekreuzigten, den Gefolterten vom Tod auferweckt. Damit hat er das Gerichtsurteil seiner Feinde aufgehoben und es für null und nichtig erklärt. Er hat dem Gekreuzigten Recht gegeben, er hat ihn rehabilitiert, er hat sich auf seine Seite gestellt. Die Auferstehung von Jesus ist das leuchtende Unterpfand dafür, dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod. Stärker als Hass und Feindschaft, Brutalität und Rücksichtslosigkeit. Sie zeigt, dass Gott stärker ist als alles Böse. Nicht der Tod wird das letzte Wort haben, nicht die Brutalität, die Rücksichtslosigkeit, der Hass und nicht das Böse. Das letzte Wort wird der Schöpfer allen Lebens haben, der die Liebe ist. Seine Liebe wird das letzte Wort sein. Wir dürfen hoffen und zuversichtlich sein. Gott helfe uns, dass wir ihn und seine Liebe nicht aus dem Blick verlieren. Amen. Nun gehören unsere Herzen. Wir singen Lied 93, 1 bis 4. Lasst uns beten. Gütiger Gott, du hast dein Kostbarstes, deinen Sohn in die Welt gegeben. Er hat die menschlichen Nöte durchlitten und hat sich den politischen Gewalten ausgesetzt, um sie zu überwinden. So kommen wir heute vor dich und bitten um deine Gnade und Barmherzigkeit. Wir bitten dich für alle Menschen, die in Not und Bedrängnis sind. Schenke ihnen Trost und Hoffnung in ihrer Dunkelheit. Sei du ihre Zuflucht und Stärke in Zeiten der Verzweiflung. Wir bitten dich für die Kranken und Leidenden. Heile ihre Schmerzen und schenke ihnen Genesung. Sei du bei ihnen und ihren Angehörigen in dieser schweren Zeit. Wir bitten dich für die Regierenden und Entscheidungsträger. Gib ihnen Weisheit und Einsicht, damit sie gerechte und barmherzige Entscheidungen treffen. Lass sie zum Wohl aller Menschen handeln und die Schwachen nicht vergessen. Wir bitten dich für unsere Gemeinschaft und unsere Kirche. Hilf uns, einander zu unterstützen und in deiner Liebe zu wachsen. Lass uns deine Botschaft des Friedens und der Versöhnung in die Welt tragen. Wir danken dir, dass so viele Menschen auf der Welt von deiner Botschaft und deinem Sohn Jesus Christus gehört haben und darauf vertrauen. In vielen Ländern aber ist es gefährlich, sich zu dir zu bekennen und sich Christ und Christin zu nennen. Wir bitten dich für alle Menschen, die am Bekenntnis zu dir festhalten, auch wenn es ihr Leben in Gefahr bringt und sie täglich Bedrohungen ausgesetzt sind. Lass sie nicht zerbrechen an den Anfeindungen. Rette sie aus Gefahr. Lass sie nicht im Gefühl verloren zu sein, sondern schicke ihnen Beistand und Fürsprecher. Gütiger Gott, wir danken dir für deine unendliche Liebe und Barmherzigkeit. Erinnere uns daran, dass du immer bei uns bist und uns niemals verlässt. Deine Liebe soll überwinden. Dein Friede regiere. Deine Gnade leuchte zum Wohle der ganzen Welt. In Jesu Namen. Gemeinsam sprechen wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aus dem neuen Liederbuch singen wir 164 in einer fernen Zeit. Das Opfer vom letzten Gottesdienst, es war in Breddach gewesen, betrug 159,50 €. Ganz herzlichen Dank für diese Gabe. Das Opfer von heute ist für die Aufgaben unserer Gesamtkirchengemeinde bestimmt. Herzlichen Dank für alles, was Sie geben können. Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst am 23. März um 10 Uhr in Breddach mit der Feier der goldenen Konfirmation. Und hier in Langenbeutingen ist um 10 Uhr nächsten Sonntag der Mini-Gottesdienst. Herzliche Einladung an Groß und Klein. Heute ist in Kleversulzbach der Bücherflohmarkt. Sie sind herzlich eingeladen zu stöbern und einen Kaffee im Gemeindehaus in Kleversulzbach zu trinken. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Aus unserer Gemeinde hier in Langenbeutingen ist am 10. März verstorben Hans-Dieter Knierim im Alter von 68 Jahren. Wir werden ihn am Freitag, den 21. März um 13.30 Uhr auf dem Friedhof hier in Langenbeutingen bestatten. Wir beten. Ewiger Gott, du rufst uns ins Leben und lässt den Tod über uns kommen. Im Leben wie im Sterben gehören wir zu dir. Wir bitten dich, nimm Hans-Dieter Knierim auf in deine ewige Gemeinschaft. Gib den Angehörigen Kraft für den Weg der Trauer, der vor ihnen liegt. Wir vertrauen deinem Wort, das du uns zusprichst. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst feiern wir die Taufen der Zwillinge Mats und Maris Hartmann aus Brettach. Wir beten. Wir danken dir, unser Gott, dass du Familie Hartmann ihre Kinder geschenkt hast. In der Taufe befehlen wir sie deiner Liebe an. Schenke, dass sie Vertrauen fassen zu dir und deinem Wort. Amen. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Zum Abschluss singen wir im Stehen aus dem neuen Liederbuch 147.
Gott ist wie Licht in der Nacht, es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie der Stern in der Dunkelheit. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit.
Geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.
Amen.